Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch lädt zu Episode Nummer 146. Gilbert ist bei uns hier heute mit am Stammtisch aus der Packmas-Riege. Eigentlich wäre 142 heute viel passender für diese Runde, hätte ich fast gesagt. Aber mei, man kann nicht alles planen.
So ist es.
Wir freuen uns wirklich sehr. Es ist Zeit für das traditionelle Packmas Podcast Stammtisch Season Opening Interview Talk, wie man es auch immer nennen möchte. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass er sich Zeit genommen hat an seinem freien Nachmittag und dass er mit uns so ein bisschen über den EHC Rapper München, die neue Saison und auch über sich selber reden möchte. Und deswegen sagen wir, schön, dass du da bist an diesem Stammtisch. Yasin Elis, grüß dich.
Servus, danke.
Wie geht's dir? Das ist die doofste Frage, die man stellen kann. Zur Transparenz. Es ist Dienstag, Nachmittag, 29.08., 14.31 Uhr. Und du hast dein Training beendet und hockst einfach in der Freizeit bei uns. Aber wie geht's dir? Du bist ja noch, glaube ich, verletzt oder zumindest jetzt kurz vor der Rückkehr in den Kader.
Ja, momentan bin ich noch verletzt. War jetzt nicht so viel mit der Mannschaft dabei die letzten Wochen wegen der Verletzung, aber bin auf dem Weg zurück und hoffentlich wird es demnächst besser.
Hast du ein ungefähres Ziel oder so eine ungefähre Einschätzung, wann es denn sein könnte, dass du zurück auf dem Eis bist?
Gute Frage. Ich kann es leider echt nicht sagen, weil ich selber auch noch nicht wirklich weiß. Es geht jetzt schon ein bisschen länger so, aber wie gesagt, ich hoffe, dass es irgendwann schneller heilt und dass es dann ja, gut ist.
Ist es noch die Verletzung, wegen der du leider die WM verpasst hast, oder hast du gedacht, ich hole mal schnell was Neues?
Nee, das ist tatsächlich noch die. Also die hat vor den Playoffs letzte Saison angefangen, direkt nach der Hauptrunde eigentlich. Und ja, die ganzen Playoffs über war es schmerzhaft, ziemlich schmerzhaft sogar. Und so, dass ich dann halt danach einfach nicht mehr laufen konnte und die Nationalmannschaft leider absagen musste. Ja.
Also nochmal komplett auf die Zähne gebissen für den Titel, was ja funktioniert hat. Dann gleich mal vorneweg, gute Besserung und hoffentlich sehen wir dich bald auf Münchner Eis. Die letzte Saison, aber wir haben es tatsächlich im Nachgang, sind wir nochmal so durchgegangen, wie viele bis dato Ungekrönte noch im Team waren. Und da warst du natürlich einer davon. Es hat nach ganz vielen Anläufen und vielen Widrigkeiten hat's geklappt. Wie intensiv konntest du denn trotz der Schmerzen dann feiern?
Ja, in dem Moment waren mir dann die Schmerzen eigentlich egal, weil ich einfach nur überglücklich war, dass wir gewonnen haben, dass ich den Titel auch endlich mal habe. Und dafür bin ich damals nach München gekommen und leider hat es ein bisschen länger gedauert, aber jetzt im Nachhinein bin ich einfach froh, ihn gewonnen zu haben.
Man könnte es fast sagen, langsam aber sicher dürfte sich bei dir so eine leichte Silberallergie eingeschlichen haben. Ich sage nur Olympia und dann nochmal deutscher Vizemeister, auch Vize in der Champions League. Jetzt ist es Silber, wenigstens der Pott aus Silber.
Ja, ich habe schon nach dem letzten Finalspiel irgendwo gesagt, dass es jetzt genug ist mit Silber. Ich habe genug Silber, deswegen bin ich froh, jetzt auch mal Gold zu haben, ja.
Da könnte man, wenn man jetzt böse ist, auch sagen, gut, dass du die WM verpasst hast, sonst wäre es nochmal Silber gewesen. Ja,
genau. Nee, da wäre ich schon auch gern dabei gewesen.
Vielleicht machen wir diesen kleinen Ausflug. Wie hast du denn die WM erlebt? Also klar, du warst dann, die Saison war für dich beendet, dann leider halt auch verletzungsbedingt. Wie viel Kontakt hast du denn zu den Kollegen, die denn die Reise zur Weltmeisterschaft da angetreten haben? Wie eng war der Kontakt? Wie sehr hast du da mitgefiebert? Wie schwer war es vielleicht dann doch im Nachgang nochmal so die Beine zwangsweise stillhalten zu müssen?
Also es war so, dass wir sind Meister geworden und dann hatten wir erstmal ein paar Tage frei und dann hat sich die Nationalmannschaft in München getroffen und ich dachte, dass ich die WM noch irgendwie spielen kann. Aber dann, ja, wie gesagt, hatte ich so Schmerzen und war nur die ersten 3 oder 4 Tage mit dabei und dann musste ich da leider absagen, weil es nicht mehr ging. Und dann habe ich natürlich das Spiel noch hier in München angeschaut gegen USA. Und dann sind die Jungs schon rübergeflogen. Und klar, ich habe mir die Spiele angeschaut. Und nach den ersten 3 Spielen habe ich es gar nicht fassen können, dass sie noch gar keine Punkte geholt haben. weil die einfach in allen drei Spielen so gut waren und teilweise einfach überlegen waren. Und dann fand ich es tatsächlich auch ein bisschen frech, wie die Mannschaft so ein bisschen in den Dreck geredet wurde, weil sie wirklich unglaublich gespielt haben. Und klar, wenn man auf die Tabelle geschaut hat, hat es nicht gut ausgesehen, aber das Spiel an sich war überragend und dann hat man schon gesehen, okay, da steckt was drin. Also jetzt die Gegner, die kommen, die werden sie schlagen, wenn sie so weitermachen. Und ja, so ist es dann auch gekommen.
Ich sag mal, bei Weltmeisterschaften, da ist natürlich das mediale Interesse noch ein bisschen höher. Und ich möchte jetzt nicht böse klingen, aber ich würde vermuten, da berichten auch viele, die jetzt im Daily Eishockey Business nicht so ganz drin sind. Und dann sieht man natürlich auf dem Papier erstmal, okay, drei Spiele, drei Niederlagen. Wie gesagt, ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber das ist natürlich dann leicht, das so einzuordnen, dass es ein Fehlstart ist und da funktioniert zu wenig. Aber ich glaube mal, wenn man sich ein bisschen mit Eishockey beschäftigt, dann hat man dieses Potenzial in den ersten Spielen auch erkannt. Wichtig war halt dann, dass du dann im vierten Spiel dann das Ausrufezeichen setzt, so jetzt endgültig. Und das kam auch. Und es kam auch über Leistung, aber vor allem über Einsatzbereitschaft und Kampf. Und ich glaube, das hat dann so diesen letzten Drive gegeben, dass du auch dann Eishockey Deutschland endgültig wieder mitziehst. Wäre zumindest
Ja,
meine Einschätzung gewesen.
nee, ich fand auch dann im vierten Spiel, natürlich hatten sie dann Druck, aber gut, da haben die einfach ihren Stiefel weitergespielt, weil ich glaube, die wussten auch intern, dass sie einfach vorher überragend gespielt haben. Ich hatte in der Zeit Kontakt mit den Münchner Jungs, habe immer wieder ein bisschen mit denen hin und her geschrieben, aber intern hat es auch einfach in der Mannschaft gepasst. Die haben sich da nicht irgendwie aus der Ruhe bringen lassen und auch nicht von den Medien oder so. Und ja, wie gesagt, im vierten Spiel haben die dann. Sind die gut mit dem Druck umgegangen und ja, die Maschine zum Rollen angefangen.
Ja, und der Druck zeigt sich halt auch, wie gut eine Mannschaft wirklich ist. Und wenn wir da jetzt diesen Flips wieder so ein bisschen Richtung München machen, es war ja ähnlich. In den Playoffs wart ihr auch ein paar Mal gehörig unter Druck. Ich meine, ins Viertelfinale war schon Fehlstart mit 0-2 gegen Bremerhaven, aber auch aus dieser Drucksituation rauszukommen und zu sagen, so mit Hut im Bauch, so, und jetzt stoßen wir den Bock um, musst du erstmal hinkriegen. Also klar, starke Hauptrunde, aber Hauptrundenhockey und Playoff-Hockey ist halt nochmal was anderes, was man immer so sagt. Oder würdest du das unterschreiben?
Nee, es ist was anderes. Ist auch vom Kopf her alles anders. Dann ist das nächste, was dazu kam. Wir hatten die Pause zwischen Hauptrunde und Playoffs und Bremerhaven hat durchgespielt. So, die waren im Spielrhythmus weiterhin drin. Da hast du am Anfang schon natürlich einen kleinen Vorteil. Am Ende kommt uns die Pause wahrscheinlich gelegen, weil wir dann mehr Spiele hatten. Aber ja, trotzdem haben wir die ersten zwei Spiele verloren. Und dann waren wir natürlich auch unter Druck gestanden, aber wir wussten auch, dass die ersten zwei Spiele jetzt nicht unsere besten Spiele waren und dass wir einfach noch ein, zwei Schippen drauflegen können. Und das war so das, was uns so ein bisschen beruhigt hat. Und ja, das Gute war auch, jeder ist ruhig geblieben, also keiner ist irgendwie in Panik ausgebrochen. Und ja, das zeichnet dann, denke ich, am Ende schon eine gute Mannschaft aus.
Gilbert, wir hatten im Nachgang gesagt, nach diesem kleinen Stolperstart, wenn hinten raus der Titel rausspringt, dann sagen wir im Nachhinein, genau so musste es sein. Du musstest erstmal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt werden, damit das Ding anfängt zu rollen. Und irgendwie war es bei mir dann auch so, diese Meisterschaft war wahrscheinlich auch deshalb so intensiv, weil sie eben nicht in einem Streak durchgezogen wurde, sondern weil eben Rückschläge da waren. Jasin, würdest du das vielleicht auch sogar so sehen? Jetzt im Nachgang natürlich, währenddessen wahrscheinlich eher nicht.
Ja, währenddessen war es nicht so schön. Klar, da geht es von also Spiel zu Spiel und da hat man wenig Zeit und da macht man sich viele Gedanken und so weiter. Aber jetzt im Nachhinein, ja, waren geile Playoffs für uns. Jeder wusste, was wir erreichen können und dann auf einmal verliert man die ersten zwei Spiele und kommt dann durch die Serie durch und dann kam Wolfsburg und das war auch eine knüppelharte Serie. Und ja, im Nachhinein, wenn man zurückschaut, ist es. Waren es geile Playoffs.
Ja, auch für uns. Intensiv.
Ja, also ich fand, es war teilweise gar nicht so einfach, das ja alles zu verarbeiten, was halt dann doch alle zwei Tage auf einen zukommt. Und wie gesagt, am Ende war es dann natürlich, das Ziel hat dann belohnt, klar. Aber so mittendrin, ich meine, das ist für euch natürlich, ihr seid ja mittendrin. Nochmal was anderes, aber wenn du von außen zuschaust, erstens die zwei Spiele gegen Bremerhaven, aber auch was danach dann noch passiert ist, du denkst, da sitzt du schon teilweise vorm Fernseher oder im Stadion und denkst dir, ach du Scheiße, jetzt Hauptrunde so gut gelaufen und was ist jetzt los? Aber dann, ich stelle mir so wie so ein Auto vor, jetzt nehmen wir Bremerhaven, so ein Renault Twingo mit 5 Gang und dann schalten die im 5. Gang und sind schon auf hohen Touren und dann kommt halt der EHC um die Ecke und schaltet erstmal gemütlich dann noch in 6. Gang und dann vielleicht sogar noch in 7. Gang oder wie viel auch immer noch da sind. Das ist immer bei dem Thema, das kommt ins Rollen und dann kriegt man, denke ich, auch als Fan, also so habe ich es für mich empfunden, auch so ein bisschen die Selbstsicherheit, das wird alles schon, lass dir machen. Und wenn ich jetzt von dir höre, dass ihr selber gewusst habt, das waren jetzt nicht die besten Spiele, da können wir noch was drauflegen, gutes bestätigt zu bekommen.
Ja, oft entscheiden so Kleinigkeiten in solchen Spielen und in den ersten 2 Spielen haben wir gewisse Kleinigkeiten nicht richtig gemacht und es wird dann halt auf dem Niveau gleich ausgenutzt und das haben wir dann gut analysiert, haben es ein bisschen verändert und ja, dann ist auch besser gelaufen für uns, ja.
Am Ende dann der vierte Stern, der jetzt auch aufs Trikot wandert. Das goldene Badge ist zurück auf dem Trikot. Der vierte Stern ist jetzt drauf. Das ist schon auch schön, einfach nur anzugucken, muss man schon sagen. Jetzt hat es aber im Sommer im Team jetzt nicht den Mega-Umbruch gegeben. Können wir vielleicht auch noch ein, zwei Worte danach verlieren. Aber auf der Trainerposition ist natürlich jetzt eine ganz, ganz große Veränderung. Don Jackson, da haben wir drüber gesprochen, hat wahrscheinlich den besten Abschied hingelegt, den man sich hätte vorstellen können, nämlich mit dem Titel und dann auch eine wirklich gebührende Verabschiedung. Yasin, hattest du irgendwann während der Saison mal den Gedanken oder das Gefühl, vielleicht könnte das wirklich die letzte Saison von Don Jackson sein oder bist du aus allen Wolken gefallen, als die Entscheidung euch mitgeteilt wurde?
Ja, dieses Gerücht ging ja schon die letzten Jahre irgendwie los, dass der Don jetzt irgendwann mal vielleicht aufhört oder vielleicht macht er weiter. Wir haben auch immer nur dieses Hin und Her gehört und irgendwann habe ich mir persönlich gar keine Gedanken mehr drüber gemacht, weil ich die Jahre davor schon immer irgendwas gehört habe und dann war es wieder doch nicht so und so weiter. So, und ja, vom Don persönlich haben wir es dann tatsächlich nach den Playoffs erfahren. Und
Also als
vorher
der
hat man,
Titel eingetütet war.
ja. Und vorher hat man auch wieder nur so Gerüchte gehört, aber ja, dann waren die Playoffs da und dann hast du eigentlich gar keine Zeit oder gar keine Lust gehabt, dir darüber Gedanken zu machen. So, am Ende wollte jeder gewinnen und das ja, sind wir froh, dass wir es dem Donny noch einmal geben konnten.
Aber war die Überraschung trotzdem groß oder hast du irgendwo im Hinterkopf gedacht, naja, vielleicht ist doch was dran?
Ja. Es war schon so ein bisschen im Hinterkopf, dass er vielleicht dann aufhört. Und dann war jeder, glaube ich, froh, dass wir mit einem Sieg dann aufhören konnten oder für ihn persönlich. Und ja, aber war jetzt nicht so die große Überraschung für uns.
In welchem Rahmen hat er das dann gemacht? In der Kabine oder wart ihr irgendwo anders oder?
Nee, das war dann bei den Abschlussgesprächen. Die waren
Okay.
dann ein paar Tage, nachdem wir Meister geworden sind. Bei den Abschlussgesprächen, da ist dann jeder geht dann einzeln ins Büro rein und
Okay.
wird nochmal ein bisschen geredet und da hat das dann auch
Okay.
gesagt.
Das heißt, er hat es auch wirklich jedem Spieler persönlich dann gesagt. Das war jetzt nicht eine große Nachricht, sondern das wurde in diesem Gespräch dann.
Ja, genau.
Das ist stylisch Don Jackson. Man kann jetzt sagen, das so sollte es sein, aber irgendwie das unterstreicht so dieses Gentleman-Image, was Don Jackson einfach hat. Das ist mir wichtig, ich sage es jedem persönlich in so einem Rahmen einfach. Jetzt ist es so, dass ein neuer Trainer in München ist, der nicht nur den EHC Red Bull München schon gut kennt, sondern den du auch kennst aus der Nationalmannschaft, Toni Söderholm. Wie ist so dein, also das ist ja relativ schnell bekannt geworden, dass er der Nachfolger wird von Don Jackson. Als Außenstehender sagt man, Stallgeruch, Erfahrung, irgendwo eine der logischen Lösungen. Wie war so dein erster Gedanke, als du erfahren hast, Toni Söderholm wird mein neuer Head Coach?
Ja, für mich war es auch mehr oder weniger logisch, weil er selber auch hier in München gespielt hat, auch unter Don Jackson und er weiß, wie alles abläuft. Das System vom Don kennt er und bei der Nationalmannschaft hat er auch einen super Job gemacht. Und Toni an sich ist ein schlauer Typ. Also der ist auch offen für neue Sachen Hat jetzt nicht irgendwie einen sturen Kopf und geht nur in eine Richtung und ist auch kommunikativ und was alles Mögliche angeht. Also wie gesagt, ich denke, da sind wir schon gut aufgestellt.
Toni Söderholm hat in seinem Auftakt-Pressegespräch, ist er natürlich gefragt worden, wie wird es weitergehen? Wird das, nennen wir es mal, Jackson-System ein bisschen anpassen? Und wenn ja, wo? Er hat gemeint, defensiv wird sich ein bisschen was verändern. Das Eishockey hat sich grundsätzlich auch zu seiner aktiven Zeit natürlich noch ein bisschen weiterentwickelt. Jetzt warst du verletzungsbedingt ein bisschen weiter weg vom Team. Aber hast du vielleicht auch schon erste Eindrücke sammeln können, was sich wie sich die Arbeit von Don Jackson und von Toni Söderholm so ein bisschen jetzt in München unterscheidet? Werden neue Reizpunkte gesetzt? Gibt es neue Schwerpunkte? Gibt es neue, ja, Fokusarbeit? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
Ja, also jeder Trainer hat eigentlich so seine eigene Philosophie, wie er was macht. Aber da wird jetzt nicht so viel verändert. Also so wie er es schon angesprochen hat, das systemmäßig in der eigenen Zone wird ein bisschen was verändert. In den Meetings bin ich jetzt immer mit dabei gesessen. Ja, im Großen und Ganzen bleibt es eigentlich relativ gleich. Wie gesagt, nur ein paar Kleinigkeiten wird er verändern. Ja, und sonst, er legt viel Wert auf Fitness. Also das wusste auch jeder im Sommer. Also jeder hat sich auch fit gemacht und so weiter. Macht eigentlich eh jeder. Aber ja, er legt viel Wert auf Fitness und das hat man jetzt auch schon gemerkt. Die Trainingseinheiten waren knackig, was ich so von den Jungs gehört habe. Aber am Ende des Tages macht es jedem Spaß. Deswegen ist es gut so.
Er hat ja auch angekündigt, er macht lieber ein kürzeres Training, dafür aber intensiver. Also das scheint sich tatsächlich schon zu bestätigen. Also das Erste, was man so bisher gehört hat, geht ja wirklich auch in diese Richtung. Erlebst du Don, oder seit jetzt Don Jackson da ist, seit Toni Söderholm da ist, ist es sehr viel anders, als du ihn aus der Nationalmannschaft kennst? Also haben wir in München einen Münchner Toni Söderholm und dann gab es den Verbands-Toni Söderholm, oder ist es einfach, du weißt, was du bekommst, wenn du Don Toni Söderholm kennst?
Na, da ist nichts anders. Also der hat bei der Nationalmannschaft einen super Job gemacht und hat immer Spaß gemacht, unter ihm zu spielen dort. Und jetzt hier, was ich die ersten Wochen mitbekommen habe, ist auch wie bei der Nationalmannschaft eigentlich. Also ruhiger Typ und auch teilweise lustig. Deswegen macht einfach Spaß, eigentlich jeden Tag in die Kabine reinzugehen und mit ihm zusammenzuarbeiten.
Man könnte jetzt natürlich sagen, es wird erstmal schwer für den EHC. Du hast einen neuen Trainer, du hast vielleicht nicht den großen spielerischen Umbruch oder den Kaderumbruch, aber du hast auf der Kommandobrücke den großen Umbruch. Auch weil ja Steve Walker auch nach München verlassen hat, jetzt als neuer Cheftrainer in Schwenningen aktiv ist. Macht das München so ein bisschen vielleicht sogar zu einer, also schon hochkarätigen Wundertüte, aber vielleicht auch ein bisschen schwieriger ausrechenbar für die Saison? Was meinst du?
Ich glaube nicht wirklich. Also wir sind richtig gut aufgestellt wieder, egal ob es die Spieler sind oder Coaching oder also da können alle mit dazu. Und wie gesagt, der Toni ist offen für uns Spieler, wenn wir irgendwas hinzufügen wollen oder so. Wenn uns irgendwas besser gefällt im Spielsystem, dann können wir mit dem reden. Der ist dann nicht stur und geht nur seinen Weg und so weiter. Deswegen denke ich nicht, dass wir dann irgendwie eine Wundertüte sind. Klar, jetzt die ersten Spiele muss sich jeder so ein bisschen an das System gewöhnen, an die paar Kleinigkeiten, die man verändert. Und dann kommt auch noch dazu, dass Zug vorher schon ein Spiel hatte. Das merkt man am Anfang dann schon auch. Aber ich denke, sobald die Saison losgeht oder irgendwann während der Saison, ja, wir sind vom Kern her gleich geblieben und wir haben die Leader in der Mannschaft und ja, da zieht jeder am gleichen Strang. Deswegen glaube ich nicht, dass wir eine Wundertüte sind.
Du hast das Zugspiel angesprochen, dieses 0 zu 6, das haben wir auch nicht großartig thematisiert.
Ja.
Testspiele sind Testspiele. Jetzt am vergangenen Wochenende das Red Bull Salut mit einem wirklich starken 3 zu 1 gegen Zürich. Das war wirklich auch hochklassiges Eishockey. Ich finde, das war relativ, das hatte gar nicht so viel von Testspielcharakter. Das hatte eher schon, also Turniercharakter mindestens, würde ich jetzt mal sagen. Und dann im Finale Helsinki 2 zu 4 verloren. Okay. Natürlich hätte man das Ding zum dritten Mal gerne gewonnen, aber ich glaube, mit einem 2-4 gegen Helsinki in einem wirklich engen Spiel, bei dem die Finnen einfach, ja, ich sag mal, in den Special Teams so ein bisschen den Ausschlag gegeben haben, da kann man, glaube ich, viel Positives rausziehen. Wie waren deine Eindrücke? Leider konntest du ja nicht spielen, aber so vom Gefühl her, das Red Bull Salute.
Ja, ich habe es auch so gesehen. Das erste gegen Zürich war echt auf einem Top-Niveau gleich. Da war ich selber überrascht, dass das um die Zeit schon so ein Hockey gespielt wird. Aber ja, da gab es auch Rangeleien und alles. Das ist immer gegen die Schweizer, geht es immer gleich zur Sache. Das ist egal, zu welcher Jahreszeit. Deswegen war es eigentlich ein geiles Hockey anzuschauen. Und die Jungs haben es überragend gemacht. Matthias im Tor war wieder überragend. Ja, und sonst das zweite gegen Helsinki. Das waren wieder so ein paar Kleinigkeiten, auch ein bisschen von der Strafbank wegbleiben, disziplinierter sein und dass man halt nicht gegen die Special Teams antreten muss. Und aber so im Großen und Ganzen waren es eigentlich zwei gute Spiele. Und ja.
Wir haben schon gesagt, der Kader hat sich jetzt nicht extrem verändert. Es sind eigentlich, wenn man es runterbricht, 5 Neuzugänge, die dazugekommen sind. Darunter 3 deutsche Nationalspieler mit Dominik Bittner, Markus Eisenschmidt und Nico Kremmer. Einen Rückkehrer, Andrew McWilliam. Und dann kam ja aus der Schweiz, wir kommen an der Schweiz irgendwie nicht vorbei im Münchner Eishockey-Kosmos, immer wieder Adam Almquist. Du hast schon gesagt, man weiß, was man bekommt bei Toni Söderholm. Wenn man ihn kennt, das hat gewisse Vorteile. Würdest du auch sagen, dass das für vor allem für die 3 deutschen Nationalspieler ein Vorteil ist, hier in München jetzt?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also was so das Charakterliche angeht und so weiter, da müssen sie sich nicht auf irgendwas Neues einstellen, weil die kennen den Toni auch und die kommen alle gut klar mit dem. Und ja, systemmäßig haben wir auch ähnlich in der Nationalmannschaft gespielt. Deswegen wissen die auch da, was auf die zukommt. Ja, aber so, ich denke, den Jungs gefällt es richtig gut hier. Und wenn die dann Toni noch kennen und das System und so weiter, dann tun sie sich natürlich einfacher.
Wenn wir jetzt mal die 5 Neuzugänge jetzt mal so overall betrachten, welchen Impact glaubst du, wird das auf das Team tatsächlich haben? Wir haben oftmals darüber gesprochen, Reize setzen, also na, Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Jetzt hat sich da nicht so viel getan, aber auf der qualitativen Seite hat sich doch durchaus was bemerkbar gemacht. Das sind ja vor allem auch Rollenspieler, würde ich jetzt mal sagen, die einfach so, nennen wir es mal Special Skills mitbringen. Wenn wir mal so ein bisschen uns die Fünfer angucken, okay, Andrew McWilliam kennen wir schon. Was glaubst du, kommt da mit ins Team jetzt rein? Was sind so dieses gewisse Etwas, das die mitbringen können ins ERC-Team?
Ich glaube, dass wir einfach, wie du sagst, dass die Jungs können Rollen spielen. Also ob jetzt Überzahl oder Unterzahl oder mehr nur defensiv wie der Andrew zum Beispiel, da sind wir auf jeden Fall tiefer aufgestellt. Das hatten wir letztes Jahr nicht wirklich so. Aber deswegen bin ich eigentlich zuversichtlich. Dann haben wir mit dem Almquist noch einen Offensiven bekommen, der kreativ ist. Ich glaube, mit dem werden wir mal Spaß haben und ja, Andrew ist einfach ein harter Brocken. Das hat man jetzt in Österreich schon gesehen, die ersten 2 Spiele. Es war schön, den zuzusehen, dass er alle Checks fertig fährt. Und ja, wir haben uns auf jeden Fall gefreut, als wir gehört haben im Sommer, dass er wieder zurückkommt. Und dann hast du einen mit Bittner, der kann auch, der ist sich für nichts zu schade. Und das ist schön, einen so einen in der Mannschaft zu haben, der einfach alles macht. Egal ob defensiv oder offensiv und gibt immer Gas und geht auch dem Gegenspieler unter die Haut. Haben wir ja die letzten Jahre selber mitbekommen. Ist immer unangenehm gewesen gegen den. Aber ich kenne ihn ja von klein auf schon, deswegen ja, finde ich es cool, dass wir zusammen in München spielen. Auch mit Nico Kremer. Kann auch Rolle spielen. Extrem wichtig, auch in Unterzahl und auch vom Typ her einfach ein. Das ist mein Jahrgang, mit dem habe ich auch von klein auf immer zusammengespielt. Es ist cool, so viele Jungs in der Mannschaft jetzt zu haben, die man von klein auf kennt und wo man weiß, was man von denen kriegt. Das sind sicherlich keine Überraschungstüten. Also da, die wissen schon, was sie können und das werden die auf jeden Fall auch zeigen. Und der Eisi ist auch, ja, unglaubliches Talent, hat einen richtig guten Schuss. Der wird sich sicher auch wohlfühlen hier und wird auch gut aufgenommen werden.
Wir mussten gerade so grinsen, weil genau diesen Satz so gegen Dominik Bittner zu spielen, war nie schön. Das
Ja.
haben wir hier auch diskutiert. Vor allem der Egel aus unserer Stammtischrunde hat gemeint, ich bin froh, dass er jetzt bei uns spielt, dann haben wir nicht mehr als Gegner.
Ja, genau. Ja. Ja, nach jeder Spielunterbrechung läuft er noch zum Spieler hin und macht irgendwas. So macht es immer auf so einer gewissen Grenze, dass halt, dass er keine Strafe kriegt. Das macht schon ganz schlauer. Und deswegen ist ja der Ryan McKinnon ist auch so ein Typ. Also es ist auf jeden Fall gut, solche in eigener Mannschaft zu haben.
Ah, gut, also bleiben wir dabei. Gut, dass er nicht mehr auf der gegnerischen Seite spielt. Und was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf, der Bayern-Faktor wurde natürlich immens erhöht.
Ja, das ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen.
Halte ich für sehr, sehr wichtig. Was mir auch gerade auffällt, weil ich vorhin mal so auch noch mal geguckt habe, unsere Saisonstart-Interviews. Wir hatten Patrick Hager, wir hatten Conny Abelshauser, wir hatten Maxi Kastner, jetzt haben wir dich, Yasin. Wir kommen da auch von der Bayern-Schiene irgendwie nicht runter am Stammtisch.
Gibt denn noch Bayern, oder? Haben wir noch irgendeinen?
Wen haben wir denn noch nicht? Könnte man glatt mal den Kader durchgehen. Können wir gleich mal scouten für nächstes Jahr eigentlich. Ich sag mal so, an Talenten kommt ja noch ein bisschen was nach. Auch, da ist ja auch immer bayerischer Kolorit dabei. Aber Bauchgefühl, schauen wir mal. Ja, Maxi Daubner, ganz weit oben, glaube ich. Den müssen wir, glaube ich, auch mal anfragen.
Ja.
Und ansonsten, ja, Veit Oswald natürlich. Philipp Reicher dürfen wir nicht vergessen. Münchner.
Tölzer.
Ja, Tölzer.
So viel Zeit muss sein.
Entschuldigung, Tölzer.
Ja, ich hab nur auf den Geburtsort geguckt.
Ja, okay.
Aber ich wollte dem Tölzer hier am Stammtisch nicht zu nahe treten. Es tut mir leid. Nein, also ich sag mal so, da ist noch was da. Andi Eder dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Um Gottes Willen, den Meister Eder, den dürfen wir nicht vergessen.
Tölzer.
Ja. Schon so ein bisschen auch das Tölzer Satellitenthema hier, ne?
Ja.
Ja,
Ja, da hast du noch die zwei Heigels,
oh
auch
ja.
bald aus Tölz. Und Matthias Niederberger auch aus Tölz.
Aha, zwar in Düsseldorf geboren, aber.
Ja, aber dem sein Vater ist mit meinem Vater damals in die Schule gegangen, ganz, oder in dieselbe Klasse sogar.
Echt?
Ja.
Ach, so klein ist die Welt.
Ja, da siehst du mal. Also, seid lieb zu Bad Tölz, liebe Freunde des Münchner Eishockeys. Wenn wir mal vorausblicken auf die Saison, wir haben nämlich eine Frage bekommen und das ist tatsächlich, ich hätte es nicht auf dem Schirm gehabt. Aber da ist was, du könntest in dieser Saison unter bestimmten Voraussetzungen einen Rekord aufstellen, weil du hast ja 97 Tore für den EHC Rapper München geschossen. Trevor Parks, der aktuelle Rekordinhaber, liegt bei 108. Und jetzt sind wir gefragt worden oder ein Fan möchte von dir wissen, denkst du kannst in dieser Saison den Rekord von Trevor Parks brechen?
Wenn ich fit bin, wenn ich jetzt nicht verletzt bin, ich weiß nicht, wie lange es noch dauert. Aber ja, am Ende, klar, will man irgendwie Tore schießen und die Spiele gewinnen und die Mannschaft voranbringen und so weiter. Aber ich bin mir auch sicher, dass der Trevor natürlich auch wieder wie jedes Jahr seine Tore schießt. Und am Ende ist es eigentlich wurscht bei uns, wer die Tore schießt. Ich weiß, wie gesagt, ich hoffe, dass ich schnell fit werde und dass ich dann auch die Tore an Trevor jagen kann.
Im besten Fall pusht ihr euch gegenseitig. Ne? Wenn du ihn jagst, dann muss er ja, wenn du
Ja,
triffst wie
eben.
am Fließband, muss er ja auch.
Dann
Genau.
fangen sie an, sich um die Empty Netter zu streiten. Ne?
Wir werden es, wenn es dazu kommen sollte, werden wir darüber diskutieren. Das versprechen wir. Na, du kannst ihn ja, wenn du ihn das nächste Mal siehst, lieber Gruß, du sitzt in dem Nacken.
Ja, mach
Seit heute weißt du es.
ich
sitze ja eh neben dem in der Kabine, deswegen lasse ich ihn jetzt auch mal wissen.
Hängst du eine Strichliste auf?
Noch 10, noch 9, noch 8. Starke Sache. Wir wollen mal den Blick so ein bisschen weiten, tatsächlich. Und auch ein bisschen auf deine Karriere ein bisschen mitblicken. Ich hab mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Du hast deine DL-Stationen waren ja Nürnberg und München. Ich meine, du bist jetzt mittlerweile bei 660 DEL-Spielen. Man kann schon sagen, da ist eine gewisse Erfahrung da. Momentan stehst du bei 190 Toren und 286 Assists. Das sind 476 Punkte. Das sind Zahlen, die sind sehr, sehr beeindruckend. Und dann habe ich mal wirklich geguckt, Ich meine, jetzt wird es in der DEL ist jetzt der Punkteschnitt abgeschafft worden, eine Tabelle. Bei den Statistiken kann man ja durchaus mal einen Blick drauf werfen. Und es ist echt beeindruckend. Wenn wir mal nur auf München gucken, 274 Einsätze, wie gesagt, 97 Tore und 120 Assists. Wenn man das runterbricht, in 80% aller Spiele machst du Punkte, also entweder ein Tor oder einen Assist. Und ja, 0,44 Assists pro Spiel, das ist schon auch ein Ausrufezeichen. Also machst du dir selber was aus Statistiken, weil man ja oftmals auch hört, dass Eishockeyspieler so ein bisschen, schon ein bisschen auch drauf gucken, wie gut stehe ich da? Oder ist es bei dir wirklich was, wo du sagst, okay, geht's mir weg mit der Zahlenjonglage?
Nee, es wäre jetzt gelogen, wenn man sagt, man schaut nicht auf Statistik. Man schaut natürlich schon drauf, aber jetzt diese Statistiken, die du gesagt hast, mit wie viel Prozent und so weiter, so weit bin ich jetzt noch nie gegangen, aber man schaut auf jeden Fall irgendwann mal schon auf die Statistik und schaut, wo man liegt und wo man sich irgendwie noch verbessern will und. Aber ja, macht man schon ab und zu.
Da müssen wir ja zwangsweise auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Es ist ja eine große Ehre. Wir haben jetzt hier nicht nur einen deutschen Meister hier am Stammtisch sitzen, sondern wir haben auch den DEL-Spieler des Jahres und den DEL-Stürmer des Jahres da. Also, welchen Stellenwert haben diese beiden Auszeichnungen nach der vergangenen Saison für dich persönlich?
Ja, bedeutet mir auf jeden Fall was. Als ich es letzte Saison erfahren habe, dass ich da eingeladen bin, ja, war natürlich Gänsehaut für mich, weil ich überhaupt nicht an sowas gedacht habe. Und ich habe natürlich ja mit einer gesamten Reihe und gibt auch so viele Spieler, die bei denen super gelaufen ist. Und dass ich dann am Ende mit dem Tourisson ganz oben stand in der Statistik, ja. Hätte ich mir vor der Saison wahrscheinlich nicht so gedacht, aber deswegen, ja, hat es mir schon viel bedeutet.
Du hast gerade gesagt, das ist immer eigentlich ein Verdienst von der gesamten Reihe, weil ohne Mitspieler, die dir Sachen auflegen oder denen du was auflegen kannst, würde das nicht funktionieren. Ich habe mal nochmal nachgeguckt, du hast den Großteil der vergangenen Saison in einer Reihe mit Ben Smith und Orson Ortega gespielt. Das hat funktioniert. Und was ich richtig spannend fand, diese Reihe war ab dem 12. Januar 36 Mal in Serie so auf dem Eis, weil Punkt A keiner verletzt war, Punkt B, weil es keinen Grund gab, diese Reihe zu sprengen. Das ist bemerkenswert. Wie würdest du denn die Reihe mit deinen beiden Kollegen da charakterisieren? Was macht euch eigentlich so stark oder was hat euch so stark gemacht?
Boah, es war echt richtig geile Reihe letzte Saison. Wir haben der Ben Smith in der Mitte, der ist ein Allrounder, also der kann alles. Der ist sich für nichts zu schade und ja, ist nie irgendwie schlecht gelaunt, egal wie es läuft. Und es gibt den Mitspielern oder mir und Ortega auch immer ein gutes Gefühl, wenn wir ihn immer sehen, wie er gelaunt ist und dass er immer weitermacht, immer weiterarbeitet. Und wie gesagt, dass er sich für nichts zu schade ist und das ist extrem wichtig, so einen in der Reihe zu haben. Geht in die Zweikämpfe rein, gewinnt die Scheiben und. Deswegen haben wir auch so viel Offensivzeit gehabt, weil er auch ja die Scheiben sich zurückkämpft und so weiter. Und dann hast du den Ortega noch dabei, der, sobald du ihm die Scheibe gibst, passiert schon was. Der findet dich oder der hat einen guten Schuss und kann das Ding auch reinhauen aus einem unmöglichen Winkel oder egal was. Deswegen denke ich, haben wir echt gut harmoniert und hoffe, dass es diese Saison wieder so wird.
Zwischenzeitlich war ja auch Chris D'Souza bei euch in der Reihe. Das war in der Zeit, als glaube ich glaube, da war Ben Smith mal kurzzeitig angeschlagen und ist dann eingesprungen. Es waren, glaube ich, auch mal gute 10 bis 13 Partien, ohne dass ich jetzt die genaue Zahl weiß. Über Chris D'Souza haben wir in der vergangenen Saison auch immer mal wieder gesprochen, vor allem dann als Faktor in den Playoffs. Weil als der drin war, das hat euch, glaube ich, schon nochmal einen Push gegeben. Wir haben ihn manchmal auch so ein bisschen als positiv verrückt auf dem Eis bezeichnet. Wie würdest du Chris D'Souza denn charakterisieren, so als Mitspieler?
Ja, mit dem haben wir genau am Anfang, Ortega und ich haben mit dem am Anfang in der Reihe gespielt, weil Smith noch raus war. Und da hat man die Jahre davor hast du ja schon gesehen, dass der auf dem Eis was kann in Wolfsburg. Und dann haben wir mit dem in der Reihe gespielt und da ist es auch echt von Anfang an gleich gut gelaufen. Oft ist es ja so, dass ein neuer Spieler ein bisschen Zeit braucht, um sich an alles zu gewöhnen und so. Aber bei dem war es sofort, also Ja, der hat das richtig gut gemacht und wie gesagt, die ersten Spiele hat auch mit dem sehr viel Spaß gemacht. Und da haben wir auch schon gut gescored, denke ich. Und dann in den Playoffs ist er, glaube ich, im dritten Spiel oder so gegen Bremerhaven. Ja, irgendwie sowas. Da hat man dann richtig gemerkt, dass der auch einfach Leute zusammenfangen kann und Energie reinbringen kann. Ja, das war wirklich, also er hat da ein paar Checks gefahren mit der ist ein kleiner Bulle, der hat schon richtig Energie und Kraft. Und der kann nicht nur irgendwie mit der Scheibe technisch gehen, sondern ist sich dann auch nicht zu so schade gewesen, ein paar Gegenspieler in die Bande reinzurammen. Deswegen hat uns das auf jeden Fall einen Schub gegeben.
Würde man Christian Susa Unrecht tun, wenn man ihn als auf gut bayerisch als Gifthafer bezeichnet?
Ja, das passt super. Das ist gut.
Bei Christian Susa habe ich heute noch im Kopf, oder wie Christian Winkler bei uns in Folge 100 gesagt hat, als er den hat spielen sehen, hat ihn auf der Tribüne geschüttelt, was der für Checks fährt.
Ja. Ja, der ist kleiner Brocken, also hat einen Tiefpunkt ziemlich weit oder einen Schwerpunkt ziemlich weit unten und deswegen ist auch den schwer aus den Schuhen zu kriegen, aber er selber macht es richtig gut.
Gut, dann Gifthaferl ist notiert. Das müssen wir jetzt nur Christi Suse irgendwann mal erklären. What is a Gifthaferl? Aber das, Jasen, ich, das überlassen wir dir.
Na, na, das machst du bitte.
Ich sehe es kommen. Das nächste Mal, wenn wir in der Mixzone stehen und du gehst vorbei, dann holst. Ich sehe es kommen. Chris, come here. Okay. Jetzt sind wir nochmal ein bisschen abgedriftet, aber mir war das wichtig, tatsächlich nochmal diesen Reihenverbund auch nochmal so ein bisschen rauszuheben. Wir wollten ein bisschen auf deine Karriere blicken. Du bist jetzt 30 Jahre alt, wie gesagt, in Bad Tölz geboren, hast auch in Tölz das Eishockeyspielen erlernt. Kann man sagen, wenn du in Tölz Sport machen möchtest, musst eigentlich zum Eishockey gehen?
Ja, eigentlich schon. Also Tölz ist schon immer eine Eishockey-Stadt gewesen und immer noch eigentlich. Die Leute in der Umgebung wissen alle, kennen alle die Tölzer Löwen. Aber ja, dort hast du auch gute Möglichkeiten. Das Stadion ist super. Für die Nachwuchsspieler ist alles geboten. Deswegen, also wenn da jemand den Kleinen zum Eishockey schickt oder die Kleine zum Eishockey schickt, wird auf jeden Fall nichts falsch gemacht.
Da bist du auch ganz, ganz lange geblieben und dann kam es dazu, dass du nach Nürnberg gewechselt bist. Da hatte ein gewisser Lorenz Fuchs so ein bisschen seine Finger mit im Spiel. Und der ist jetzt zurück in deinem Arbeitsbereich, möchte ich sagen. Seit kurzem, seit Juli ist er neuer Sport Specialist beim EHC Red Bull München. Er agiert als Bindeglied zwischen Sportmanagement und der Mannschaft, also ist auch involviert in Scouting, in die Planung, Organisation, auch in die Administration ist er eingebunden, arbeitet ganz eng mit Christian Winkler zusammen. Lorenz Funk, welchen Stellenwert hat der tatsächlich für deine Karriere gehabt? Und wie fühlt sich das an, dass sich jetzt vielleicht sogar so ein bisschen Kreis wieder schließt für dich oder euch in dem Fall?
Also für mich persönlich, wenn ich ihn nicht gehabt hätte, wüsste ich gar nicht, ob ich irgendwo in der ersten Liga Eishockey spielen würde. Oder ob ich jetzt wahrscheinlich schon längst aufgehört hätte. Ich weiß nicht. Aber er war auf jeden Fall der, der mich damals gepusht hat, beziehungsweise nach Nürnberg geholt hat. Und dafür bin ich ihm mega dankbar, auf jeden Fall. Und sein Bruder und sein Vater waren damals zu der Zeit, als er Nürnberg Manager war, waren sie in Bad Tölz Trainer und Co-Trainer in der Oberligamannschaft. Und damals hatten wir die Kooperation mit Nürnberg und Tölz. Und dann hat es auch perfekt gepasst. Und die ersten Male bin ich beim Lenz mitgefahren, weil ich noch keinen Führerschein hatte. Ich war noch 17. Und dann irgendwann selber hoch und runter gefahren. Die haben das dann immer gut abgestimmt. Aber ja, der hat mir ermöglicht, in der ersten Liga in Nürnberg damals zu spielen.
Und jetzt ist er wieder in München. Jetzt kreuzen sich wieder eure Wege. Haben Sie sich schon
Ja,
gekreuzt in den
genau.
letzten Wochen, seit er da ist?
Ja, auf jeden Fall. Wir sehen den fast jeden Tag. Also überhaupt, der Winky ist auch fast jeden Tag im Stadion. Wir sehen die zwei schon sehr oft. Aber es ist schon immer witzig, wenn wir einen Lenz dann sehen und für mich persönlich vor allem. Und ich verstehe mich auch gut mit ihm. Ich meine, er kommt auch aus Tölz, deswegen. Nee. Nee, ich bin auch froh, dass er jetzt hier bei uns in München ist. Vor allem alleine auch seine Connections und sein Fachwissen, was er von über die letzten Jahre hat. Die gesamte Funkfamilie ist so. Der Vater war schon so. Und Ja, der Lenz und der Flocco, die sind beide genauso. Deswegen können wir uns da auch glücklich schätzen, dass wir so eine haben.
Du hast dein DEL-Debüt gegeben am 28. Oktober 2010. Das sind schon fast 13 Jahre. Das sieht man mal, wie die Zeit vergeht und wie früh du auch dein Profidebüt hast geben können. Damals ein 5:4-Sieg über die Iserlohn Roosters. Welche Gedanken hast du noch oder welche Erinnerungen hast du noch an diesen speziellen ersten Einsatz?
Also an den ersten Einsatz kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich kann mich an die gesamte Zeit erinnern, weil es alles so aufregend war für mich. Damals war es nicht so wie heute, dass du Magenta Sport hast und du kannst alle Spiele sehen. So damals war Eishockey noch bei Premiere und ich habe ab und zu mal vielleicht ein Spiel gesehen. Irgendwo, ja. Aber ich habe noch nie ein DEL-Spiel live gesehen. Und dann hieß es irgendwann, ja, ich fahre jetzt nach Nürnberg. Und als ich dort angekommen bin, das Stadion an sich so groß und so weiter, und bin ich in die Kabine rein, die Jungs reden alle Englisch, das war auch neu für mich. Dann sehe ich die Spieler alle, und die habe ich vorher, wenn überhaupt, mal im Fernsehen gesehen oder in irgendeiner Zeitung. Und deswegen war das alles so, ja, da war ich erstmal ein bisschen neben der Spur. Aber ich habe mich natürlich brutal gefreut, da zu sein, und ja, habe dann auch dementsprechend Gas gegeben und so weiter. Und wie gesagt, aber an den ersten Einsatz an sich kann ich mich gar nicht mehr wirklich erinnern, weil das alles so viel war, aber ja.
Ging ja dann auch insgesamt dann doch relativ schnell alles. Ich habe nochmal geguckt, du hast dann im, ja, 3 Jahre später hast du dann auch in der A-Nationalmannschaft debütiert, am 18. Dezember 2013 war das. Davor gab es, glaube ich, ich würde schon sagen, dass es auch ein kleines Highlight in deiner Karriere war. Du durftest mitspielen beim ersten DEL Winter Game 2013. Das war ja damals wirklich ein gehyptes Projekt. Damals Nürnberg gegen Berlin vor 50.000 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion, oder die anderen kennen es als Frankenstadion. Wie hast du das damals erlebt? Also sowohl von dem Zeitpunkt, als es geheißen hat, ey, wir hier in Nürnberg machen das erste DEL Wintergame, den Hype darum, den es ja durchaus gegeben hat, es waren ja nicht nur Fans von beiden Mannschaften, sondern eigentlich aus ganz Deutschland mit dabei. Wie hast du das damals erlebt?
Das war ein Riesenerlebnis für uns alle und auch für mich persönlich. Damals hat ja Thomas Sabo ermöglicht, dass wir sowas machen, und mit dem Lenz damals noch zusammen. Und ja, die ganze Vorbereitung auf das Wintergame war schon einzigartig, und das haben wir vorher in Deutschland noch nicht gehabt. Deswegen war es für uns auch neu und war aber alles echt top organisiert, und wir konnten es komplett genießen. Und ja, dann haben wir das Spiel sogar noch gewonnen, und danach noch ein Feuerwerk im Stadion und so. War ein geiles Gefühl.
Was war das Schwierigste tatsächlich bei diesem Spiel? Was würdest du sagen?
Das Schwierigste bei dem Spiel war, glaube ich, das Eis war nicht so perfekt. Und dann hat es noch angefangen, ein bisschen zu regnen. Deswegen würde ich sagen, das war das Schwierigste. Aber ja, auch den Fokus zu halten, dass jetzt Eishockey gespielt wird. Das war natürlich auch nicht so leicht, aber am Ende verging es auch alles super schnell, weil es viel Neues war. Und aber ja, wenn man jetzt Bilder noch sieht von damals, kriegt man auch natürlich auch ein bisschen Gänsehaut.
Es ist ja letztendlich ein Event-Game mitten in der Saison. Es gibt mittlerweile Event-Games in verschiedenster Variation. Der EHC Red Bull München hat ist ja auch schon mal in die Olympiahalle ausgewichen für die Hockey-Halleluja-Spiele. Es gab jetzt auch die Winter-Games in Köln, Düsseldorf, in Sinsheim. In Nordamerika wird auch ganz gerne mal ganz was anderes gemacht. Da spielst du dann am Seeufer.
Ja.
Es gibt ja im Grunde nichts, was es nicht gibt. Die DEL2 geht an die Skisprungschanze in Klingenthal, ich glaube Anfang nächsten Jahres für ein Event-Game. Das ist ja mal was ganz anderes tatsächlich. Wenn du dir was malen könntest, also ungeachtet von rechtlichen Auflagen, von in Anführungszeichen Sinnhaftigkeit, was wäre so eine Location oder so ein Rahmen, wo du sagen würdest, hey, da mal ein Spiel zocken wäre richtig geil.
Red Bull hat damals auf der Zugspitze mal eine Eisfläche gehabt. Ich habe nur Fotos und Videos von damals gesehen. Ich glaube, da oben irgendwo auf dem Berg, wenn man da irgendwas machen könnte. Ich glaube, sowas wäre richtig geil. Für mich persönlich. Ich mag das, in den Bergen zu sein, und wenn man dann da oben irgendwie die Möglichkeit hätte, irgendwie ein Eishockeyspiel auszutragen, das wäre natürlich mega geil.
Ich hab diese Antwort tatsächlich ein bisschen erwartet. Das ist das, wenn Abaya, der Bui in den Bergen Eishockey spielt. Aber ich stelle es mir ganz ehrlich, fände ich tatsächlich auch ganz cool. Ich weiß, bis vor ein paar Jahren gab es ja regelmäßig auch den Muichkandl Cup. Ich glaube, der wurde auch oberhalb von Tegernsee auch mal ausgespielt auf der Freieisfläche. Klar, wenig Zuschauer möglich, aber grundsätzlich vom Setting her ist es halt echt romantisch.
Ja.
Nehmen wir mit, notieren wir. Ich meine, die Kollegen vom Verein hören ja zu, vielleicht.
Wer
Wer
weiß.
weiß, wer weiß, wer weiß. Letztlich, Nürnberg hat es zum großen Wurf nicht gereicht, wobei man da jetzt ehrlicherweise sagen muss, die Meisterschaft war jetzt nicht das realistische Oberziel in Nürnberg. Was für dich, glaube ich, logischerweise ein Game Changer war, das war Olympia 2018. Da wollen wir jetzt, wir können jetzt wieder in Romantik verfallen. Das ist ein Mega-Erlebnis. Aber für dich war es tatsächlich ein Game Changer, weil dadurch bist du ja endgültig in den internationalen Fokus auch gerückt. Und du hast dann den Sprung nach Nordamerika gewagt. Ja, es hat dann nicht sollen sein, aus vielen verschiedenen Gründen. Würdest du im Nachgang sagen, du würdest es heute anders machen? Also würdest du in Deutschland bleiben? Oder aber sagst du, für die Entwicklung und als Erfahrung und von dem, was ich da erlebt habe, zehre ich noch heute? Und ich habe eigentlich richtige oder wichtige Sachen mitnehmen können.
Ja, was die Erfahrung betrifft, war es gut, dass ich drüben war. Ich habe gesehen, wie es da drüben abläuft. Habe es mir am Anfang oder bevor ich drüber bin, anders vorgestellt. Aber ja, deswegen sage ich, dass es gut war, dass ich drüben war, wie es da abläuft. Und da mei, kann ich sagen, dass wir es hier in Europa nicht schlecht haben. Also, weil nicht alles perfekt ist da drüben. So. Aber am Ende des Tages war es eine gute Erfahrung, war gut, dass ich es gemacht habe, auch wenn es nur 2, 2,5 Monate waren. Aber ja, wie gesagt, da sieht man auch, dass wir es hier schon gut haben.
Hat einer, mit dem du den Titel gewonnen hast, den Sprung nach Nordamerika geschafft, Maxi Schuber. Den haben wir ja in Folge 144 hier am Stammtisch gehabt, quasi frisch vorm Abflug über den großen Teich. Wie viel Kontakt hattest du seither denn mit ihm, seitdem klar ist, dass er rübergeht? Und was sind so, was denkst du, ist möglich für ihn?
Kontakt hatte ich tatsächlich nicht so viel. Der hat mir dann irgendwann nach den Playoffs gesagt, dass er drüben unterschrieben hat und so weiter. Das war dann, also wir haben vorher gar nicht drüber geredet, deswegen war es dann ein bisschen überraschend, aber ich habe mich natürlich gefreut für ihn und ich glaube, dass er gute Chancen hat, weil er ein Draft-Pick ist. Die werden ihn natürlich einsetzen, die werden ihn pushen und an sich ist er ein Top-Spieler. Also wir haben letzte Saison gesehen, dass er uns richtig gut getan hat. Für das, dass er erst so jung ist, hat er hinten in der Verteidigung echt teilweise ziemlich locker ausgesehen und deswegen die Gelassenheit, die Lockheit, die hat der Subi und wenn er die drüben auch natürlich ein bisschen einsetzt und mit seinem Talent zusammen, glaube ich schon, dass er gute Chancen hat.
Er hatte gesagt bekommen von den amerikanischen Trainern, er soll bitte öfters ins Gym gehen.
Ja. Könnte er schon noch ab und zu machen, der Subi, aber hat er bestimmt den Sommer bestimmt schon öfter gemacht, aber ja, ich sag, der hat mega Talent und mit der Größe bewegt er sich gut, wird ihn schon gut tun.
Er hatte dann auch bei der WM nochmal für ein Ausrufezeichen gesorgt, war ja durchaus ein wichtiger Teil. Und ich glaube, dieses Tor im Halbfinale gegen die USA, also, das glaube ich, kann ein Stürmer fast nicht besser machen.
Ja, nee, hat er brutal gemacht, schnell angenommen, gleich oben reingehauen, also war echt technisch mega gut gemacht.
Und was man aber, glaube ich, auch nicht vergessen darf, tatsächlich, er war ja auch ein durchaus sicherer Penalty-Schütze. Also, hat sich das auch in der Saison mal so angedeutet, so im Training mal. Oh, der kann auf eins schon auch was.
Wir hatten am Anfang ein paar Spiele, da sind wir ins Penaltyschießen gegangen und haben die verloren. Und dann haben wir die Wochen drauf im Training immer mal wieder ein Penaltyschießen gemacht, so am Ende vom Training. Ist halt jeder einmal angelaufen und die getroffen haben, sind drin geblieben. Und der Subi war halt dann der immer getroffen hat und drin geblieben ist. So. Deswegen hat der dann auch die Penalties geschossen im Spiel. Und wie gesagt, technisch für die Größe, die er hat, macht er das unglaublich, hat den langen Schläger und bewegt sich gut. Und ich weiß gar nicht, ob der überhaupt einen verschossen hat. Aber also ich kann mich an keinen erinnern, oder?
Also,
Ja.
ich habe keinen verschossenen Tate jetzt ad hoc im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Und das ist eigentlich bemerkt, das ist echt
Ja.
bemerkenswert.
Ja, im Eishockey ist es ja wie, der Torwart hat eigentlich ein bisschen Vorteile beim Penalty, deswegen gut ab, dass er da alle reingehauen hat, ja.
Wer war da noch dabei? Also, ich frage jetzt einfach mal ganz fies nach. Wer hat noch zu den Top-Penalty-Schützen gehört, wenn du da aus dem Nähkästchen plaudern kannst?
Boah, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß nur, dass der Subi der Letzte war, aber da war natürlich auch jeder gleich, ja, Subi, du schießt, weil ganz ehrlich, du hast jetzt so viele reingehauen, schieß einfach mal. Ja. Und ja, beim Penalty-Schießen hast du natürlich schon einen gewissen Druck, aber der Subi, der kann damit umgehen, der hat diese gewisse Lockerheit und hat er auch bewiesen. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wer da noch übergeblieben ist.
Auf jeden Fall braucht man neun jetzt für die kommende Saison natürlich. Also bin ich gespannt, wer
Ja.
dann da die Last auf seine Schultern nimmt.
Da bin ich echt gespannt.
Wie schätzt du dich selber ein beim Penaltyschießen?
Ich habe tatsächlich letzte Saison gegen Straubing, glaube ich, war es, einen geschossen und den habe ich reingemacht. Am Ende ist Penaltyschießen so ein bisschen eine Glückssache für den Spieler, aber wenn ich einen schießen soll, dann schieße ich den natürlich. Also dann verstecke ich mich überhaupt nicht. Aber am Ende des Tages ist es die Entscheidung vom Trainer, wen er da aufs Eis schickt.
Ja, ich
Ich
glaube,
habe.
das ist genau das, was du gesagt hast, dass der Torwart halt schon ein bisschen Vorteil hat. Und es ist ja anders als jetzt zum Beispiel im Fußball. Wenn du im Eishockey einen Penalty verschießt, dann ist das halb so schlimm, wie wenn du beim Fußball einen Elfmeter verschießt. Von daher ist da, glaube ich, auch keiner böse. Da wird sich mehr gefreut über einen, der reingeht, als geärgert über einen, der nicht reingeht. Ja.
Ja, ist auch immer das Gesprächsthema in der Kabine bei uns. Wie viele oder von 10 Elfmetern auf Manuel Neuer, wie viele würdest du versenken? Das ist immer, gibt es welche, die sagen gar keinen, dann gibt es welche, ja, einen mindestens. Aber das ist ja im Fußball das Tor ein bisschen größer, deswegen.
Ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden. Dann kam es zu deinem Wechsel nach München. Der ging jetzt ja nicht ganz geräuschlos vonstatten, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist jetzt eine Zeit lang her. Und ich will auch gar nicht lange drauf rumreiten. Es ist natürlich schade, dass die Reaktion in Nürnberg dann einfach ein bisschen anders war, als du sie vielleicht dir erhofft hattest. Wie sehr tun diese Pfiffe auch heute noch weh, wenn sie in Nürnberg sind? Ich meine, das hat sich mittlerweile ja ein bisschen eingebürgert dort. Wie tief sitzt dieser Kratzer noch?
Also ehrlich gesagt, am Anfang hat es mich schon hart getroffen, muss ich sagen, weil ich war 8 Jahre dort und war eine mega schöne Zeit. Und beim Wechsel, beziehungsweise ja, beim Wechsel habe ich überhaupt nicht mit sowas gerechnet. Überhaupt nicht. Weil, wie gesagt, ich habe da für die Stadt, für den Verein und alles so viel gemacht und hatte selber auch so viel Spaß dran und wie gesagt, war eine schöne Zeit. Und dann beim Wechsel, dass dann sowas kam, da war ich echt ein bisschen traurig auch. Und dann die Pfiffe, ja, das erste Spiel in Nürnberg war dann gleich 3 Wochen nach meinem Wechsel. Das war dann schon hart für mich. Das Spiel ist dann auch an mir vorbeigeflogen und so weiter. Aber dann über die Jahre jetzt bin ich natürlich immer noch überrascht, dass es immer noch gepfiffen wird. Aber jetzt mittlerweile gefällt es mir, muss ich sagen. Also wie gesagt, die ersten Male war es nicht so einfach, aber mittlerweile macht es mir Spaß. Und letztes Auswärtsspiel in Nürnberg habe ich auch 3 Tore geschossen und wieder ausgebuht worden und so weiter. Also mittlerweile gefällt es mir. Können ruhig weitermachen.
Erinnert mich daran, Patrick Hager hat bei uns damals gesagt, er liebt vor allem die Auswärtsspiele in Straubing und Augsburg, weil ihn die Leute da sehr schätzen.
Ja, genau. Ja, es ist so. Also beim Hagi war es vielleicht ein bisschen eine andere Situation gewesen, aber jetzt kann ich einen Hagi verstehen, habe damit abgeschalten und so weiter. Und wenn man jetzt immer noch ausgepfiffen wird, ja, das macht Spaß, das ist geil.
muss man sich auch ein bisschen arbeiten, gell?
Ja.
Irgendwo ist es ja auch dann in Anführungszeichen, wenn man dich nicht mag, dann musst du ja auf dem Eis irgendwas richtig machen, aus Gegnersicht.
Wahrscheinlich, ja.
Mittlerweile bist du ja ein fester Bestandteil hier in München. Eine Frage, die wir auch bekommen haben: Was waren denn damals die Gründe, nach München zu kommen?
Wie gesagt, ich hatte eine schöne Zeit in Nürnberg, war 8 Jahre dort und irgendwann habe ich mir gedacht, ich mag jetzt wieder mehr Richtung Bad Tölz. Und der Winky hat die Jahre davor schon versucht. Dann habe ich mir gedacht, na, das passt in Nürnberg alles und ich bleibe noch hier und so weiter. Und dann zu dem Moment habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist Zeit. Also ich mag jetzt wieder mehr Richtung Heimat. Und ja, mit Red Bull an sich super Organisation, also da machst gar nichts falsch. Deswegen war ich dann auch sehr dankbar und war auch viel im Kontakt mit dem Winky. Als ich drüben war, hatte ich eigentlich echt richtig viel Kontakt mit dem Winky. Jetzt nicht unbedingt, dass ich sofort kommen soll oder irgendwas, sondern der hat einmal wieder gefragt, wie es mir geht und so weiter. Hat sich sehr gut um mich eigentlich gekümmert, muss ich sagen, und hat mich dann einfach wohlgefühlt.
Und es scheinst du bis heute zu tun, sonst wärst du nicht noch Spieler beim ERC oder bei München und würdest jetzt in deine. Oh, jetzt muss ich mal nachzählen. Wie viel der Saison wird es für dich? Sechste?
Jetzt
Fünfte?
wird es
Sechste?
sechste, glaube ich, ja.
Ja. Und es ist ja noch einiges hier in Gange hier in München. Wenn wir mal vorausblicken auf das, was kommt. Erstmal startet natürlich die Champions Hockey League. Das ist, glaube ich, für euch schon auch immer wieder etwas Besonderes, dieser europäische Vergleich. Da ist ja auch immer wieder das Ziel, Toni Söderman hat gesagt, am liebsten schon mal unter die Top 4 kommen, also ins Halbfinale. Welchen Stellenwert persönlich hat für dich die Champions Hockey League und was macht diesen Wettbewerb tatsächlich so speziell?
Also für mich persönlich bedeutet es mir schon viel, Champions Hockey League zu spielen, weil es einfach Top-Mannschaften aus Europa auf einem extrem hohen Niveau spielen und sich mit denen messen zu können und auch teilweise gegen mega gute Spieler zu spielen, die Clubs halt in den Reihen haben. Das ist immer was Besonderes und ja, klar, es ist eine extra Belastung, aber am Ende macht es uns Spaß, das Niveau zu spielen. Und nachdem wir da im Finale waren, 2019, glaube ich, war das genau, ja, wollen wir eigentlich immer wieder die Champions Hockey League spielen, das einfach, weil wir damals schon erfahren haben, wie viel Spaß das macht, so bis ins Finale durchzumarschieren. Und ja, ich denke, dieses Jahr freut sich natürlich wieder jeder drauf.
Du hast damals auch das einzige Münchner Tor geschossen beim 1:3 gegen Völlunder. Also auch da bist du schon in den Geschichtsbüchern des EHC. Die Champions Hockey League ist in diesem Jahr ja das erste Mal in einem komplett anderen Modus. Du hast nicht mehr die Vierergruppe, wo du halt gegen drei Teams zweimal spielst, sondern du hast jetzt dieses neue System der gesamten Liga. Du hast sechs verschiedene Gegner, dreimal zu Hause, dreimal auswärts. Wir waren uns eigentlich einig, du wirst es erst wirklich wissen, was du davon hältst, wenn es mal gespielt ist. Aber wie ist dein Bauchgefühl jetzt vor dem Start der neuen Champions Hockey League mit diesem ja neuen Spielmodus?
Also ich persönlich, mir gefällt es, weil du immer andere Gegner hast, immer was Neues hast und bei dem alten Modus hast du das Hinspiel gespielt und dann wusstest du, was du kriegst beim Rückspiel und so. Und das ist jetzt eigentlich nicht mehr so. Deswegen denke ich, können vielleicht auch ein bisschen mehr verrückte Sachen passieren in dem Modus, aber am Ende sind es 60 Minuten gegen jede Mannschaft und ja, wie gesagt, es ist einfach ein bisschen kreativer alles.
Wird aber dadurch wahrscheinlich auch deutlich schwerer, irgendwas zu prognostizieren oder in der Form Ziele auszugeben, weil du hast mehr Variablen erstmal, zumindest auch in der Vorrunde schon. Ich bin persönlich sehr, sehr gespannt, auch weil ja das Regelwerk noch ein bisschen anders ist, also dass du meinetwegen mit einem Unterzahltor eine Strafe löschen kannst. Wie denkst du denn über so, ja, sehr spezielle Veränderungen, weil ich meine, dann spielst du einmal DEL mit dem gewohnten Regelwerk und dann spielst du dann CHL mit dem anderen. Was sind so da deine Gedanken vor dem Start der Champions Hockey League dazu?
Ich denke, von Liga zu Champions League, dieser Wechsel, das wird uns jetzt nicht so beeinträchtigen, aber klar, da musst du einfach wegbleiben von der Strafbank in der Champions League. Die anderen, die Top-Teams, die haben einfach Ihr Überzahl ist so gut, deswegen ist das Beste, wenn man einfach von der Strafbank wegbleibt oder so wenig Strafen wie möglich macht, weil das dann halt schon sonst Spiele kosten kann auf dem Niveau. Aber so, ja, keiner von uns hat es bisher so gespielt. Aber wird sich auf jeden Fall zeigen, wie das ist. Ich denke, wie gesagt, jede Mannschaft wird sich vornehmen, von der Strafbank wegzubleiben. Wollen wir mal schauen, ja.
Alle Fälle spannend, wenn wir nochmal drauf gucken, gegen wen München ran muss. Also am Freitag, den 1. September, geht es los bei Vítkovice Riedera und am Sonntag dann bei den OČ Ladi Trinec. Also ein Tschechien-Doppel zum Start. Dann kommt Košice nach München, dann kommt Innsbruck nach München und dann im Oktober Luko Raumer zu Hause und dann auswärts Färjestad Karlstad. Also schon namentlich Teams, die man gut kennt, die ein gepflegtes Hockey spielen. Gefühlt aber auch jetzt noch nicht der oberkrasse, oh mein Gott, Gegner, würde ich jetzt mal sagen, aber vielleicht gar nicht so verkehrt, um auch in diese Champions League reinzukommen. Ich glaube, unter den Favoriten grundsätzlich meistens die Skandinavier sind auch immer die hochklassigsten Spiele, die man tatsächlich sieht, zusammen mit den Gegnern, mit den Teams aus der Schweiz, würde ich jetzt mal behaupten, wo es ja immer ordentlich zur Sache geht, haben wir ja vorhin schon rausgefunden, egal in welchem Wettbewerb. Wenn wir vorausblicken auf die Deutsche Eishockey-Liga, die startet ja am, jetzt muss ich kurz nachgucken, ich glaube, es müsste der 14. September sein. Der EHC Rapper München bestreitet auch das Auftaktspiel in diese neue Runde. Da kommt Düsseldorf nach München. Sehr, sehr spezieller Abend natürlich, auch weil das Meisterbanner unter das Hallendach gezogen wird. Ein sehr, sehr spezieller Moment, glaube ich, auch für Spieler, vor allem für die das Ding auch geholt haben. Wenn wir auf die neue Penny DEL-Saison blicken, wie ist so dein Bauchgefühl? Auf welche Teams muss der EHC Red Bull München in diesem Jahr besonders achten? Und hast du vielleicht Teams auf dem Schirm, die vielleicht für eine Überraschung gut sein könnten?
Ja, ich denke, das ist wie jedes Jahr eigentlich wir Mannheim, Berlin. Klar hatte Berlin letztes Jahr eine schlechte Saison, aber die haben sich auch gut aufgerüstet. Die werden auf jeden Fall, denke ich mal, nicht mehr so eine Saison spielen. Dann hast du nur Köln, die haben sich auch wieder verstärkt. Und auch so Mannschaften wie Straubing und so sind auch immer brandgefährlich. Aber ja. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir gut in die Liga reinstarten. Und dann kommt es halt darauf an, dass du über die Saison an fit bleibst, wenig verletzte Spieler hast. So. Worst case wäre.
Und ich sag mal so, die ersten drei Spiele, die haben es ja schon mal in sich. Düsseldorf ist immer unangenehm, das wissen wir. Und dann geht schon mal nach Mannheim und dann kommt schon mal Köln. Also ihr müsst eigentlich auch in der Liga direkt am Puck sein, okay. Aber so richtig, also ihr habt auf alle Fälle erstmal schon mal richtige Namen auch vor der Brust.
Ja,
Positiv oder
perfekt.
negativ?
Perfekt. Gut so. Ne, letzte Saison hatten wir, glaube ich, auch nur so einen Start. Da waren wir das erste Spiel in Köln und ich glaube, die ersten drei, vier Spiele waren gleich Top-Gegner, aber ja, am Ende musst du einfach gegen jeden spielen, gegen jeden versuchen zu gewinnen. Und deswegen, ja, wir haben uns, ich denke, bisher gut vorbereitet. Die Trainer machen einen guten Job, halten uns fit und ich denke, da können wir dann gut in die Saison starten.
Die anderen
Hoffen
müssen ja
auf
auch
eine.
sagen, sie müssen gegen München spielen, ja. Das ist ja nicht so, als würden die das auf die leichte Schulter nehmen, gehe ich jetzt mal
Ja.
davon aus.
Ja, alle, die nach München kommen, ist immer, habe ich selber miterlebt, ist immer schwer in München zu spielen, weil die immer Top-Mannschaft haben.
Ihr seid auf alle Fälle jetzt die Gejagten. Und wenn wir jetzt noch einen Blick weiter werfen, da entsteht im Olympiapark ja etwas, der SAP Garden. Ihr durftet als Team, soweit ich das weiß, ja auch schon das ein oder andere Mal einen Blick auch auf die Baustelle werfen. Wir hatten tatsächlich das Glück auch schon mal. Jetzt würde mich aber die Meinung oder die Eindrücke eines Spielers interessieren, der ja weiß, das wird meine neue Arbeitsstelle. Wie denkst du drüber? Wie sind so deine Eindrücke, die du bisher gewinnen konntest?
Gut, am Anfang, wo noch nicht so viel gestanden ist, hatte jeder immer gesagt, es wird ein super geiles Stadion und so weiter. Und jetzt mittlerweile, wie du sagst, wir waren vor ein paar Monaten erst drin, da waren schon die Tribünen aufgebaut und so weiter. Und da siehst du richtig, wie steil, das ist wie so ein Kessel. Und es ist immer extrem unangenehm, in solchen Stadien zu spielen, wo es so extrem steil nach oben geht. Deswegen denke ich, das ist für uns perfekt. Wir können uns daran gewöhnen, aber für die gegnerische Mannschaft ist das einfach sehr unangenehm. Klar, werden die es natürlich auch genießen, in so einer geilen Halle zu spielen. Aber ja, wird natürlich auch extrem schwer. Und so das Ganze drumherum, wie was gemacht wird, das ist schon extrem professionell. Also da können wir uns schon glücklich schätzen, dann zum Ding auflaufen zu können. Und auch, ja, die Nachwuchsspieler auch. Die haben dann auch extrem viele Möglichkeiten zu trainieren mit den Eisflächen und der Kraftraum und so weiter. Sind wir froh, dass der Red Bull so ein Riesending hinbaut.
Es ist halt jetzt auch die letzte Saison am alten Oberwiesenfeld. Ist es vielleicht sogar ein bisschen Zusatzmotivation? Wir verabschieden uns mit der Titelverteidigung aus dem alten Wohnzimmer, bestenfalls.
Ja, wahrscheinlich schon ein bisschen, auf jeden Fall. Also ich muss ja sagen, mir persönlich gefällt es richtig gut, da im alten Stadion zu spielen, weil einfach so die Atmosphäre und so weiter, das ist einfach noch so ein bisschen oldschool. Klar, die Kabinen und alles, das, da bin ich dann wahrscheinlich froh, wenn wir im neuen sind. Aber die Atmosphäre in der Halle an sich ist geil. Also sagt auch jeder, das macht einfach Spaß, da zu spielen, weil es noch so alt ist und so. Aber deswegen, ja, wollen wir natürlich schauen, dass wir dann wieder einen Titel holen, dass wir uns dann so verabschieden können.
Dann biegen wir langsam auf die Zielgerade ein. Wir haben noch ein paar Fragen tatsächlich von Fans, die wollen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Kannst du dir ein Karriereende in München vorstellen und gibt es schon Überlegungen, was du nach der aktiven Karriere machen könntest? Beispiel wäre jetzt TV-Experte. Du warst ja schon mal für NHL-Übertragungen am Start. Könntest du dir sowas zum Beispiel vorstellen?
Also ich bin nicht abgeneigt, auf keinen Fall, aber was irgendwann passieren wird, da habe ich aufgehört, mir Gedanken drüber zu machen, weil ist so schnelllebig und alles, deswegen ja, also abgeneigt bin ich nicht, aber was am Ende wirklich, was ich dann mache, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht.
Dann kam die Frage nach deinem Lieblingsmitspieler bisher. Das wird wahrscheinlich sich nicht runterbrechen lassen auf einen.
Nee, wenn ich jetzt überlege, nee, auf keinen Fall. Also ich muss sagen, in München ja, verstehe ich mich mit allen super in der Mannschaft. Wir haben super Charaktere da drin. Da gibt es keinen einzigen, wo du sagst, heute habe ich eigentlich keine Lust, den zu sehen. Deswegen macht eigentlich jeden Tag Spaß mit allen Jungs, auch wenn wir im Bus sitzen oder irgendwo beim Essen sind und so weiter. Also da ist immer so viel Gaudi geboten. Aber ich bin mit dem Hagi zum Beispiel auf dem Zimmer. Mit dem verstehe ich mich super. Mit dem bin ich ziemlich eng. Und sonst auch zu meiner Nürnberger Zeit gab es auch viele, unter anderem bester Kumpel von mir, den habe ich damals in Nürnberg kennengelernt. Mit dem bin ich jetzt einfach, ja, ist mein bester Kumpel. Deswegen gibt schon einige.
Der beste Kumpel ist.
Sascha Martinovic, genau, der doch, ja.
Dann haben wir noch eine sehr spezielle Frage. Würdet ihr so ein Mallet, Klammer Fokuhila, wie von Conny Abelshauser auch stehen?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also, wenn einer den tragen kann, dann der Conny. Am besten noch mit seinem Schnauzer. Aber ich persönlich, ja, jetzt wird es eh schon ein bisschen weniger am Kopf oben. Ich schau mal, wie lange ich die Haare noch habe.
Aber das Lustige ist, wenn du es ansprichst, das hat meine Frau gesagt, die beschäftigt sich ja selten bis gar nicht mit dem Eishockey, aber die hat dann ein Bild von dir gesehen neulich. Ach, hat er sich jetzt die Haare abgeschnitten? Warum macht er das?
Ja.
Was soll ich dann sagen, ja? Also.
Ja. Ja. Nee, ich habe es jetzt im Sommer tatsächlich das erste Mal ausprobiert und ich muss sagen, im Sommer hat es mir jetzt richtig gut gefallen. Aber ja, ich weiß nicht, was ich mit meinem. Ich lege da jetzt nicht so viel Wert drauf, was
Ja.
ich mit meinen Haaren anfange. Deswegen mal schauen, was ich jetzt mache.
Gibt es Überlegungen, deinen YouTube-Kanal eigentlich zu reaktivieren? Du hast immerhin 190 Follower, da warst du immer ein bisschen aktiv. Der ist allerdings eingeschlafen, kurz nach deinem Wechsel nach München. Gibt es da Gründe dafür?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe dann auch auf Social Media mit Instagram und Facebook und so weiter, mache ich nicht mehr so viel. Habe ich früher mehr gemacht, mittlerweile mache ich nicht mehr so viel. Weiß nicht. Vielleicht habe ich so ein bisschen die Lust dran verloren oder ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall lege ich da jetzt die letzten Jahre nicht mehr so viel Wert drauf.
Also nicht die Zweitkarriere mit als YouTuber, Streamer, Experte, vielleicht ein eigener Yasin Illes Podcast, keine Ahnung. Oder Vodcast dann.
Momentan nicht.
Es solltest du da Bestrebungen haben, wir helfen gern.
Auf jeden Fall.
Und eine Frage, die auch noch kam, in diesem Zusammenhang, du hast mal dein eigenes Nachwuchsturnier veranstaltet, den Yasin Elis Cup. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
Ja, seit Corona haben wir das nicht mehr gemacht. Also, meine Familie hat das alles organisiert. Es war organisatorisch so viel Arbeit und dann kam Corona. Dann ging es ja eh erstmal nicht. Und jetzt sind meine Eltern so beschäftigt, dass sie sagen, die schaffen es momentan einfach leider nicht. So an sich war es ein Mega-Turnier. Also ich war auch immer selber vor Ort und ja, war auch von meinen Eltern auch top organisiert und den Jungs hat das, glaube ich, auch alles Spaß gemacht. Aber leider momentan ja zu viel andere Sachen um die Ohren, deswegen gibt es momentan nicht.
Aber nicht ausgeschlossen, dass es das mal wieder geben könnte.
Ja, muss ich mal mit meinen Eltern reden.
Mama, Papa, es wird Zeit.
Ja, klar.
Und die letzte Fanfrage, die wir noch reinschmeißen wollen, wenn du die Wahl hast, türkische oder bayerische Küche?
Türkisch.
Türkisch.
Ja, türkisch. Also ich bin, bayerische Küche ist ja sehr schweinelastig. Deswegen, ich esse kein Schweinefleisch und deswegen würde ich sofort türkische Küche nehmen.
Wunderbar. Ist aber auch sehr lecker, muss ich sagen. Habe ich auch einen Hang dazu. Sehr lecker war auch dieser Stammtisch heute, dieser Season-Opening-Talk, wie man wahrscheinlich im Englischen sagen würde. Wir sagen einfach Eröffnungsstammtisch. Yasin hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ist nicht selbstverständlich so, sich die Zeit dafür zu nehmen, einfach so mal ein bisschen zu philosophieren und in Erinnerungen zu schwelgen. Hat uns wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ganz, ganz herzliches Dankeschön. Möchtest du in Richtung Münchner Eishockey-Kosmos vielleicht noch irgendwas loswerden an die Fans draußen, an die Zuhörer? Wir haben auch tatsächlich deutschlandweit Zuhörer, also du kannst auch eine Kampfansage
Ja, das mache ich jetzt lieber nicht. Nee, ich hoffe
raushauen.
einfach, dass die Fans wieder ins Stadion kommen und uns unterstützen. Also immer wenn die extreme Stimmung gemacht haben, das merken wir natürlich auf dem Eis auch und das macht uns so viel Spaß. Haben wir gerade zur Corona-Zeit gesehen, wo keine Fans waren, wie die uns abgehen und wie wertvoll die für uns sind. Egal in welchen Stadien, aber bei uns zu Hause im alten Stadion, dass man nochmal jetzt im letzten Jahr nochmal Gas geben.
Das nenne ich mal ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Wie gesagt, Yasin, vielen Dank. Erstmal nochmal gute Besserung, dass du bald wieder auf dem Eis stehen kannst. Liebe Grüße an die Mannschaft, an die Kabine, an den Staff. Wir werden am Puck bleiben, ihr sowieso. Gilbert, auch an dich natürlich ein Dankeschön.
Gerne.
Und dann verweisen wir auf Facebook, Twitter, Instagram. Lasst da gerne ein Like da. Abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. Yasin, empfehlt uns bitte weiter.
Ich.
Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und ansonsten sagen wir mal, verbleiben mit den besten Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's heiß auf Eis und in München gilt vor allem eins, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.
Wir sind